herzlich willkommen bei den Chronisten des Irrsinns, Folge 7. Mein Name ist Julian Marius Plutz und ich versuche, Journalist zu sein.
Mein Name ist Sascha Blocker und ich bemühe mich, ein eifriger Student zu sein und glaube, ich bin damit weniger erfolgreich als Julian mit dem Versuch, Journalist zu sein.
Das war jetzt so eine richtige professionelle Anmoderation. War richtig gut, oder?
Ja, ich klopfe mir gleich auf die Schulter. Vielleicht hole ich
ja, es ist richtig stark. Leider oder auch Gott sei Dank, man weiß es nicht, sehen wir uns heute nicht, aber ich sehe dich gerade und du hast eine Frisur, die erinnert mich, ich weiß nicht, sind das schon Rastas oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das sind tatsächlich Rastas. Ich habe mal an Rastas versucht. Es war für mich jahrzehntelang ein Rätsel, wie man Rastas macht. Jetzt weiß ich's. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man die in die richtige Richtung manövriert, damit sie nicht, ich sehe halt aus wie Tingeltangel Bob.
Man könnte auch sagen, du betreibst kulturelle Aneignung.
Nein. Das ist nämlich ein Irrglaube.
Oh.
Einst die Wikinger der nordischen Völker trugen auch schon Rastas. Und das wahrscheinlich lange vor ihren afrikanischen Kollegen, vielleicht parallel zu den afrikanischen Kollegen, ich weiß es nicht. Aber wir Weißen haben das genauso gemacht wie die Schwarzen. Deshalb ist es ein Irrglaube.
Jetzt weiß ich schon, was ich am Ende sagen kann, was ich gelernt habe. Und das noch nicht mal nach einer Minute. Ist das nicht toll?
Bis dahin hast du es wieder vergessen. Zumindest
ja, wahrscheinlich.
Erginge es mir so.
Ja,
nee, das gut, was,
wir reden,
was, ja, wir was reden haben heute, wir heute auf dem Zettel?
Lass mal doch einfach mal drüber reden. Wir reden heute über Erdogan. Ne? Also da gab es ja so eine Wahl. Darüber reden wir. Und ich glaube, da fangen wir einfach an, bevor wir hier stundenlang über die Themen sprechen, die wir haben. Ja.
Ja, ich nehme an, die Wahlfeier hat direkt in Berlin stattgefunden. Ich denke, da leben mittlerweile in etwa gleich viele Türken wie in der Türkei selber. Und die sind aber viel Erdogan-wahlfreundiger. Deshalb kann man dort davon ausgehen, dass die in Berlin gewählt haben. Übrigens, auch in Österreich ist es möglich, seine Stimme in der Türkei, für die Türkei abzugeben. Was mich schockiert, wie viele Länder es mittlerweile gibt, von denen aus man in anderen Ländern wählen kann.
Also das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, finde ich. Jedoch ist das Ergebnis insofern außergewöhnlich, glaube ich, dass die Diaspora-Türken, also die Türken, die nicht in Deutschland, die nicht in der Türkei leben, was für ein Freundschaftsversprecher, dass die tatsächlich tendenziell, nicht nur tendenziell, sondern auch tatsächlich mehr Erdogan gewählt haben. Da muss ich ganz kurz nur ein bisschen ausholen, aber nur ganz bisschen. Und zwar in der Geschichte von Diaspora-Menschen ist es gar nicht so unüblich, dass diese Menschen, ich sage mal, konservativer wählen. Man hat das erlebt, oder konservativer leben und dann im Nachgang auch wählen. Man hat das erlebt, es gab nach Deutschland Resettlement-Programme von russischen Juden, im Wesentlichen aus der Sowjetunion, russische Sowjetunion, ganz klar. Und die haben sich, obwohl sie teilweise, also sie waren teilweise schon orthodox, aber teilweise auch eben nicht so richtig oder nur halb, teilweise waren es auch Vaterjuden, wie auch immer, hat man das Phänomen erkannt, dass sie sich sehr stark in die Orthodoxie, oder sie sind in die Orthodoxie geflohen, in Anführungszeichen. Also die Tatsache an sich, dass in der Diaspora die Menschen konservativer werden und sich ihre Wurzeln bedienen, ist erstmal keine Großartigkeit, sondern eigentlich relativ normal. Aber, jetzt kommt das große Jogi Löw, aber das Problem ist ja, dass wir ja heute, was die Türken in Deutschland angehen, ja von der mittlerweile vierten Generation sprechen. Das heißt also, bei den einigermaßen anderen Migrationswellen, die ich so kenne, Ruhrpolen zum Beispiel, nach der vierten Generation sind die weder Polen, noch können sie Polnisch, man erkennt sie nur an den Namen, den Nachnamen eben, Wiśniewski, Wieselski, Podolski, wieder Leute mehr, die können aber, jetzt mal Lukas Podolski ausgenommen, aber diese Leute können im Wesentlichen gar kein Polnisch mehr. Man erkennt sie nur im Ruhrpott oder wo sie halt im Wesentlichen gelebt hatten, an den Nachnamen. Bei den Generationen der Türken ist es eben komplett anders. Jetzt frage ich dich als Migrationsforscher, als Mensch, warum?
Experte für Expertise, hast du vergessen. Warum ist es so? Also einerseits kann ich das natürlich vollkommen nachvollziehen, denn wenn die deutsche Politik, also das Leben in Deutschland, dich eins lehrt, dann scheiße, wähl konservativ. Du siehst ja, was passiert, wenn du es nicht tust. Das heißt, vielleicht ist das einfach ein Trugschluss daraus, die sehen, was mit Deutschland passiert und wollen das nicht auch für die Türkei. Vielleicht erkennen sie sich ja selbst als nicht gewinnbringend und wollen nicht eben Gleiches in ihrem Heimatland haben. Denn es ist ja immer schön, wenn man noch einen Ort hat, zu dem man zurückkehren kann. Der weitere Punkt ist natürlich, wir haben Polen, Russen, andere Zuwanderer ja auch gar nicht in den Kohorten aufgenommen, dass sich da eigene Strukturen bilden können. Also in Berlin gibt es ja Stadtteile, da hast du halt einen türkischen Supermarkt, türkischen Friseur. Das ist eigentlich alles türkisch oder mindestens mal muslimisch. Und ja, der Tipico ist das auch. Die haben ja gar keine Not. Die haben ja Istanbul hier in
Jetzt habe ich es
Deutschland
erst verstanden mit
aufgeteilt.
Tipico, da war ich etwas langsam. Aber ja, mach weiter, sehr gut.
Ja, schön. Ne, also die haben ja ihre nationalen Strukturen hier. Und ich glaube tatsächlich, bevor die Deutsch lernen, lernen wir Türkisch. Davon bin ich überzeugt. Es gibt keinen Anpassungsgrund, nicht den geringsten.
Es gibt auch keinen Anpassungsdruck. Das ist ja dann auch etwas. Also, ich meine, das Anwerbeabkommen für die Türken, dass sie nach Deutschland kamen, war 1961. Also schon ein paar Tage her. Davor kamen erstmal Spanier, Griechen und, habe ich was vergessen? Italiener, Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Ja, die kamen dann später, früher, dann kamen erst die Türken. Das Problem ist ja völlig überraschend. Es geht ja nicht um Spanier, es geht nicht um Italiener, es geht auch nicht um Griechen, sondern es geht halt tatsächlich um Türken. Und da muss man fragen, warum? Muss auch fragen, warum ich mein Handy nicht stumm geschaltet habe. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall. Man muss dann wirklich auch mal gucken, was ist das für eine Aufgabe vom Staat oder beziehungsweise wann endet die Aufgabe des Staates? Ich spreche ja mit Werf und Freude mit einem Libertären. Deswegen frage ich dich, was ist denn die Aufgabe, was das Thema angeht, an den Staat? Oder gibt es da überhaupt gar keine Aufgaben?
Da gibt es überhaupt gar keine Aufgabe, meiner Meinung nach. Die Aufgabe ist es, der Bevölkerung, dem Staat daran zu hindern, ihnen das Geld wegzunehmen. Und dann ist es relativ einfach für jeden Einwanderer. Entweder ist er hier in der Lage, einen Job zu finden, und das beinhaltet in 99% der Fälle, dass du die Sprache des Landes kannst, in dem du arbeiten willst. Oder du hast halt kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, dann gehst du entweder wieder dahin zurück, wo du herkommst, oder du lernst die Sprache, um Geld zu verdienen. So funktioniert es in der freien Wirtschaft. Natürlich, wenn du die Leute vollfinanzierst vom Geld derer, bei dem du Gastarbeiter bist, wenn die dich vollfinanzieren, ja, dann kannst du hier halt machen, was du willst, ne? Welche Aufgabe siehst du denn da beim Staat? Also bist du der Meinung, der Staat sollte jetzt noch ein paar Beamte einstellen und regelmäßig mal gucken, ob die auch teilweise Deutsch sprechen? Oder einfach mal anrufen und gucken, ob sie sich mit Hallo melden oder mit Salam
Also ich sag mal so, merhaba. Also ich sage mal so, der Zug des Staates ist längst abgefahren. Das war jetzt irgendwie abgefahren. Aber so ähnlich sehe ich das. Also man hätte 61, 62, 63, 70 nochmal irgendwie handeln können. Jetzt ist das viel zu spät, zumindest was das angeht. Jedoch, ich möchte jetzt nicht wieder das Depressivum in Persona sein. Es gibt wirklich auch gute Jungs. Und gute türkische, deutsch-türkische Jungs, die auch keinen Bock mehr haben. Ich kenne eine Handvoll, immerhin, die natürlich heimlich, aber sagen, ey, ich wähle die AfD. Mach ich. Aber sag's keinem. Das gibt's wirklich auch. Und vielleicht liegt es an der Bubble, in der ich mich bewege, dass ausgerechnet die Leute mir das sagen oder dass ich das dann mitbekomme. Die gibt's natürlich auch. Was man nicht vergessen darf, weil ich habe vorhin einen Text gemacht für Freilich Magazin. Thema Österreich, das ist ein österreichisches Magazin. Und da habe ich mir angeschaut, was denn Cem Özdemir gesagt hat. Cem Özdemir ist völlig überrascht. Naja, also er ist überrascht und auch wütend. Und da denke ich mir, lieber Cem, warum bist du überrascht und warum bist du wütend? Niemand, also die allerwenigsten, die ich zumindest kenne oder die noch einigermaßen politisch unterwegs sind oder die sogar apolitisch sind, die deutsch-türkisch sind, würden sich noch in 100 Jahren was mit den Grünen anfangen. Das ist eine Akademikerpartei. Das ist eine Partei für Leute, die es sich leisten können. Ja, also, dann wählen die eher noch die FDP, weil sie sagen, okay, ich bin irgendwie so ein bisschen liberal. Ja, du merkst, ich lache. Aber das vielleicht noch am ehesten, aber noch kein Mensch aus Castrop-Rauxel, aus Nürnberg-Südstadt oder aus wo auch immer denkt sich, naja, heute wähle ich mal die Grünen, weil da ist ja so toll und so weiter. Nee, das machen die natürlich nicht.
Also er ist ja so schockiert, dass so viele Deutsch-Türken Erdogan wählen. Da Da stellt sich mir auch die Frage, hat das denn beim letzten Mal nicht mitbekommen? Also das ist ja nicht das erste Mal,
Nee.
dass Deutschland den türkischen Präsidenten wählt. Und beim letzten Mal sah es nicht anders aus. Und ich kann heute schon garantieren, wenn der in 4 Jahren, wählen die auch im 4-Jahres-Zyklus? Ich weiß es gar nicht, 4 oder 5 Jahreszyklus, ne? Türkei?
19, 2, 3, 4, 4, ja.
4. Ja,
Was hast du? 19, ja.
wenn die in 4 Jahren wieder wählen, dann wirst du wieder eine Kohorte deutscher Politiker haben, die schockiert sind und das nicht erwartet haben, sondern dachten, diesmal ändert es sich tatsächlich. Wobei ich jetzt an dieser Stelle sagen muss, Erdogan ist für mich ein bisschen wie Putin. Das sind so Länder, Türkei, Russland, das sind Länder, in die würde ich niemals reisen. Nicht, weil mir da irgendwie, also bei der Türkei schon, weil ich bin auch kein Fan vom Islam und so. Bei Russland einfach, weil oft kalt und so. Und deshalb habe ich mich auch nie mit der Politik dieser Länder auseinandergesetzt. Ich weiß zum Beispiel, dass man Russland wählt. Deshalb verstehe ich nicht, warum man immer ein Diktator ist. Erdogan ist ja auch ein Diktator oder mindestens mal ein Despot, obwohl er jetzt gerade wieder gewählt wurde. Also ganz klar ist, die deutschen Medien machen jeden zum Diktator, der ihnen nicht in den Kram passt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe dein Einschenken gehört und
Ja,
dachte mir so.
ich habe dir mal was eingeschenkt, eine Weinschorle, ich gebe es zu. Auch wiederum österreichisch. Ah, ja, ich bin heute so. Ich mag es ja nicht, ich ist mein Schmäh heute. Nein, ich weiß aber schon, was du meinst. Wobei ich muss dir doch widersprechen, von dem, was du gar nicht weißt, was du meinst. Ich will dich trotzdem widersprechen. Dir widersprechen. Dich übrigens ein fränkisches Problem. Also, die Tatsache, dass man jemanden Despoten oder Diktator nennt, kann man durchaus tun. Ich würde sowohl Putin als auch Erdogan als solche bezeichnen. Gut, Wahlen hin oder her, da kann man sich auch fragen, wie demokratisch die abgelaufen sind. Gut, sagst du in Berlin, wie demokratisch war das? Immerhin wurde das danach geholt. Ja, ich nehme dir die Argumente einfach weg. Ich rede einfach nur weiter, Filibuster-Art. Nein, aber bei Erdogan kann man tatsächlich das sagen, und ich habe mich da ein bisschen mit befasst, eben mit Deutsch-Türken. Die sind reflektierter, zumindest die ich kenne, reflektierter als viele andere oder viele, die lauter sind. Und die meinen, also viele meinen, ja, aber immerhin hat er halt was fürs Land getan. Irgendwie. Und wenn man sich anschaut, in den 90er Jahren war Türkei wirklich ein Drecksloch. Ich kann das so sagen, weil ich das von den Türken gehört habe, als Zitat, das war wirklich ein Drecksloch, da hat nichts funktioniert und so weiter. Und dann kam halt Erdogan an die Macht und hat halt tatsächlich vieles Gutes getan. Und das vergessen die Leute halt nicht. Sie vergessen eben nicht den Lebensstandard. Und das ist genau, glaube ich, darum, wo es fast immer geht um Wahlen. Gerade bei Ländern, die so was aufgeholt haben, ist nämlich die Entwicklung des Lebensstandards. Das
Gut,
ist
das
übrigens
trifft ja.
ungleich in Russland, das muss man dazu sagen.
Naja, von vielen Russen höre ich, dass Putin ähnliche Leistungen erbracht hat für die Russen. Zumindest sehen viele Russen, die ich kenne, das so. Ich halte mich ja eher in russischen Kreisen auf als in türkischen Kreisen. Wenn wir von Erdogan als Konservativer sprechen, also ich habe alles, was ich immer höre, ist, dass er so ein Islamkonservativer ist. Die Türkei soll mal sehr viel, ich sag mal, offener, liberaler gewesen sein. Ist er denn auch ein Wirtschaftskonservativer? Weil ich höre immer Inflation über Inflation. Das heißt, die
Ja.
Gelddruckmaschine scheint da heiß zu laufen. Dann ist er aber ein Wirtschaftssozialist irgendwo. Oder wie genau? Also
Definitiv,
ist er genau
das kann man so sagen.
die falsche Art von Konservativer.
Also das kann man definitiv so sagen. Er hat ja die zweimal den Notenbankchef ausgetauscht. Man erinnert sich an diesen schwitzenden, irgendwie von der Familie hat jemand eingesetzt. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, dieses schwitzende Wesen, der dann meinte, alles ist in Ordnung. Ja klar, es sind Inflationsraten, die in 60% und mehr in der Höhe sind. Das ist unfassbar eigentlich. Liegt natürlich auch daran, genau wie du es gesagt hast, Geldpolitik ist ja immer natürlich das heiße Pferd von Sozialisten. Da können sie die glauben zu können, dass sie da tatsächlich was tun können, dass sie da manipulieren können. Und das geht natürlich immer rasend schief. Und da kann man sich nur angucken, was in den letzten Jahren passiert ist in der Türkei. Es geht da komplett bergab, zumindest die letzten 2 Jahre. Auch was das Thema Reisen angeht. Okay, Corona hin und her, das ist natürlich auch ein großer Schlag gewesen für die Türkei als properes Urlaubsland, das stimmt schon, aber so wie die Unterscheidung, wenn man schon das EZB oder das Zentralbank-Gespräch Niveau oder das Zentralbankproblem hat oder das Zentralbanksystem hat, so ist das richtig, wenn man das überhaupt nicht trennen kann, und das kann man natürlich sehr schwer trennen, das ist ja in Europa schon der Fall, schwierig genug, in Deutschland kompliziert genug, aber wenn ein Despot, ein Erdogan dann wirklich aktiv Geldpolitik macht, kann man sich vorstellen, was da passiert. Ja, die Zahlen sprechen da auch für sich.
Ja gut, also bei uns macht es Lagarde. Die wäre im Gefängnis, wenn sie diesen Posten nicht hätte. Ist tatsächlich einfach nur, wie hieß es, in ihrer Anstellung zu wichtig, um eingesperrt zu werden. Das ist der Grund, weshalb Lagarde nicht im Gefängnis
So.
ist. Also, das ist, da soll mir mal einer erzählen, das wäre vom Wesen her besser. Nicht, dass ich die Türkei gut reden will. Ich will nur nicht, dass die Leute denken, in der EU wären sie besser aufgehoben. Aber in den USA bestimmt auch der Präsident den Chef der Zentralbank. Das heißt, diese Pseudo-Trennung von Staat und Währung, die ist einfach in jedem Land albern, ist ganz klar. Und er schließt sich natürlich auch, wie Erdogan das gemacht hat. Ja. Er übernimmt in den 90ern den Staat, wirft die Druckermaschine an, saniert alles mit frisch gedrucktem Geld und die Rechnung kommt halt hinterher. Heute ist der Tag, wo die Rechnung kommt. Ähnlich macht es die EU. Bums aus, Ende. Türkei gegessen, würde ich sagen. Kommen wir zur
Ja,
AfD.
na, einen Satz hätte ich noch gerne, weil das noch so gut dazu passt. Erdogan hat auch Verträge abgeschlossen, die glaubst du gar nicht, dass sie die gibt. Zum Beispiel, er hat versprochen, dass Türkei, das hat irgendwann einen Satz gesagt, auf Türkisch kann ich natürlich nicht, aber übersetzt so ungefähr, man sollte irgendwie alle 100 Kilometer sollte irgendwie ein Flughafen sein. Irgendwie sowas in der Art. Und es wurden auch Flughäfen gebaut, ohne Ende. Was hat er gemacht? Er hat den Flughafenbetreibern Garantien gegeben, wie viele Passagiere da abfliegen und nicht. Und zwar bis ins Jahr 2000X. Also nicht 25, sondern eher 35. Ich weiß nicht genau die Zahl. Was ist passiert? Irgendein Flughafen in Südanatolien hat er gesagt, okay, X Passagiere werden pro Jahr da fliegen. Es war halt viel weniger. Aber trotzdem muss dann der Staat diese Passagiere, die nicht fliegen, bezahlen. Und das ist halt auch eine Art von Unfassbarkeit. Da freut sich natürlich Oma Yeshim, freut sich natürlich ein Wolf ab, wenn da jetzt der Flughafen um die Ecke ist. Tatsache ist aber, dass Oma Yeshim mit ihrem wenig Geld, was sie dann auch da besteuern darf, das bezahlt wurde, dass sie überhaupt gar nicht da fliegt. Also eine Unglaublichkeit.
Ja, Planwirtschaft funktioniert immer, aber das ist wirklich eins der irresten Vorhaben, die ich je gehört habe. Alle 100 Kilometer ist wirklich, das ist eine Flughafendichte. Da, wo ich herkomme, hast du nicht mehr auf die Enge Taxis stehen, Alter. Gut. Kommen wir zur AfD. Die AfD hat Furore gemacht. Und das mehr oder weniger aus Versehen. Über Miro habe ich mich tatsächlich unterhalten können mit dem jungen Mann, der die AfD Wuppertal betreibt, also den Twitter-Account. Und aus dem Nichts schrieb er einfach etwas über die AfD und dazu machte er den Satz hart und stolz. Den brachte der Rapper Flair, wo wir eben bei polnischen Namen waren, Patryk Losinski bzw. Patryk Decker, brachte den mal in einem Song von 2005, Neue Deutsche Welle hieß der, und daraufhin hat sich in unserer Bewegung etwas getan, das eine unglaubliche Größenordnung hat und das auch schon wieder für mich so amüsant ist. Also AfD Wuppertal ist ja nun wirklich nicht der Nabel der Welt. Und es ist trotzdem das wahrscheinlich größte Star-Aufgebot und die größte Twitter-Aufmerksamkeit, die ein AfD-Kanal jemals erreicht hat. Dadurch, dass Flair dann darauf reagiert, Flair sagt, dann werde ich diesen Song live nicht mehr spielen. Finde ich, ist ein schwacher Move, zumal er ja gar nicht verhashtaggt wurde oder so. Niemand hat das jetzt direkt auf Flair bezogen. Als ich es gelesen habe, habe ich natürlich gedacht, okay, Flair hart und stolz, kennst du ja, aber wie viele AfD-Fans sind Rap-Fans? Ich glaube, das ist ein überschaubarer Kreis, gerade dann noch die AfD Wuppertal haben. Aber Flair wollte darauf reagieren und seitdem geht es ab im Netz, du wirst es mitbekommen haben. Es gibt unendlich Memes. Sie sind unzählig und sie sind unfassbar witzig. Schlomo zum Beispiel hat nur wegen eines Flair-Memes ist Schlomo Finkelstein derzeit auf Twitter gesperrt. Alle machen ihre Witze, jeder macht seine Wortspiele. Die besten kommen übrigens von mir. Empfehle dich, meine Twitter-Seite zu besuchen. Und
Da musst du aber
das
erst dein Handle
Krasseste.
mal erzählen. Wie heißt dein Handle denn?
Cowboy at Cast. Das ist aber sekundär. Es soll hier nicht um mich gehen, sondern es soll um Flair gehen. Und zwar schrieb Flair dann irgendwann sinnbildlich, ja, die Rechten, das sind alles Maulhelden, kommt doch einfach mal hierher. Woraufhin der geschätzte Islamkritiker Irfan Pechi schreibt, schick Standort. Und zwar genau in den Worten. Er ist halt auch aus der Südländergegend und er formuliert es auch nicht irgendwie, ich sag mal, schön, sondern er schreibt einfach schick Standort. Und daraufhin haben die beiden tatsächlich telefoniert. Und es wird nicht zu einem Boxkampf kommen, den er von PG haben wollte, aber er hat die Einladung offen gelassen. Und demnächst wird auch der konservative Rapper Sio tatsächlich ein Gespräch mit Flair haben, was ich übrigens richtig cool finde, wiederum von Flair, weil Sio hat ungefähr 4000 Follower, ist auch ein Kumpel von mir und er müsste einem solchen Account nicht diese Aufmerksamkeit geben und das wird Sio wahrscheinlich auch in seiner musikalischen Karriere helfen. Deshalb, ich bin der Meinung, diese ganze Twitter-AfD-Hart- und Stolz-Geschichte ist am Ende ein Sieg für beide Parteien. Flair war Nummer 1 in den Twitter-Trends. Irgendwie mache ich das jedes Mal, wenn ich
Die
Twitter-Trends sage.
Tripper-Trends, die sind eher bei mir unterwegs, aber anderes Thema.
Das. Ja, dazu. Gut, Flair war auf Nummer 1 in den Trends. Und der startet jetzt eine Tour und die konservative Seite hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir hatten Spiegel, wir hatten, glaube ich, sogar Fokus und unglaublich viele Berliner Unterzeitungen. Ja, und das Ganze hat glaube ich, einen positiven Ausgang für alle. Ich finde, einer dieser schönen Geschichten, die Bubble so schreiben kann, und wir werden sehen, wo sich das noch hinentwickelt. Wie hast du diese Situation erlebt?
Das kann ich dir genau sagen. Ich war bei meinen Eltern, ich bin es übrigens immer noch, und habe etwas gemacht, was meine Mutter gerne an mich abschiebt, nämlich Gartenarbeit. Und habe da wirklich mit einer Heckenschere dieses Unkraut daran. Egal, ich möchte nicht den Zuhörer langweilen mit einer entsetzlichen Langweiligkeit und habe dann mit unserer netten Fahrenheit telefoniert, die übrigens vorhin angerufen hat. Die wäre fast in der Sendung gewesen. Egal. Auf jeden Fall, das ist eine Person, die uns ein bisschen unterstützt im Hintergrund. Viele Grüße gehen raus. So viel Zeit muss sein. Auf jeden Fall
Unglaubliche Person.
das stimmt, auf jeden
Nee,
Fall.
ich muss jetzt auch ein bisschen schleimen, sonst magst
Ja,
du dich
bitte.
noch mehr als mich. Also Fahrenheit macht einen wunderbaren Job und vor allen Dingen ist sie sehr gut darin, uns in den Arsch zu treten. Also wenn ihr was nicht passt, dann hält sie damit auch nicht hinter Berg. Ganz im Gegenteil, sie führt es uns rektal ein und wir leiden dann eine Weile drunter.
Ja,
Aber sie
du
hält
mehr
den
als
Laden ja
ich.
auch am Laufen.
Ja.
Ja, das sind deine Worte. Gut, dann mal weiter.
Ja. Auf jeden Fall, als ich da hier völlig mies gelaunt dieses Unkraut da raus dingsen musste, eine eklige Arbeit, ich kann es niemandem empfehlen. Auf jeden Fall meinte sie, hey, du kennst doch Flair? Na, ja klar und so. Und dann hat sie mir das erzählt und so, das ist doch ein Trend hier, das müsst ihr doch mal bringen und so. Auf jeden Fall, ja, machen wir auch. Und dann habe ich mich daran erinnert, weil ich bin ja wirklich Deutschrap sozialisiert. Das kann man wirklich sagen. Und ich weiß natürlich auch noch, wie das 2005 war. Mit Neue Deutsche Welle und habe das Lied tatsächlich vorgestern oder gestern das erste Mal gehört seit 10 Jahren wieder. Unfassbar oder noch länger. Ja, und dachte mir, cool, es ist immer noch ein gutes Lied. Es ist halt immer noch maximal provozierend. Warum war das, ist es so provozierend? Damals schon gewesen, weil Deutschrap wirklich so links war, wie es nur geht. Also links daneben war die Wand und sonst nichts mehr. Und es gab einen unglaublichen Shitstorm. Ich kann mich an. Ich glaube, an 10 Lieder erinnern, wenn ich drüber nachdenke. Von Sentino bis. Nee, KKS hat sich verkniffen, aber viele andere mehr. Nazi-Flair und bla bla bla. Das war immer der Fall gewesen. Aber eigentlich ist ja nichts passiert, außer ein gutes Lied. Schwarz-Rot-Gold, Hart und Stolz. Ja, das war da damals. Da habe ich mich in meine Kindheit zurückerinnert oder meine Jugend zurückerinnert. Und jetzt dann dieser Shitstorm aufgrund eines Hashtags, noch nicht mal das, sondern aufgrund einer noch nicht gewollten Kampagne. Ich finde das maximal amüsant. So möchte ich mal formulieren. Wer da gewonnen hat und nicht, ich glaube, es hat überhaupt gar keiner verloren. Ich glaube, da hast du auch recht. Im Wesentlichen gibt es ja nur zwei Gewinner. Die Tatsache, dass das dann mit einem Rapper, der eigentlich jetzt schon eher mit schlechten Schlagzeilen unterwegs war, das noch garniert. Ich finde es hervorragend. Ich habe ihn, du hast das gesehen und viele andere auch. Ich habe ihn natürlich auch für diesen Podcast eingeladen. Bisher leider noch keine Nachricht bekommen, aber was noch nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden.
Ja, es gibt ja das berühmte Flairphone, also man kann bei ihm anrufen. Müssen wir uns vielleicht mal vornehmen. Ich erinnere mich tatsächlich auch genau an damals und irgendeine Zeitung war das, ich weiß nicht mehr, die schrieben sogar in dem Video von Neue Deutsche Welle, wäre im Hintergrund ein Hakenkreuz zu sehen. Und MTV hat sich das damals Frame für Frame durchgenommen und dieses Hakenkreuz nicht entdeckt. Also damals hat die Presse schon Rassismus dazu gedichtet. Und das Coole war ja damals bei Flair, nachdem sie ihn für Neue Deutsche Welle Schwarz-Rot-Gold, Hart und Stolz angegriffen haben, schrieb er dann in Deutscher Bad Boy, mir egal, sagt was ihr wollt, nee, warte, ihr sagt, ich bin Nazi, mir egal, sagt was ihr wollt, Hauptsache der Rubel rollt. Und Flair war tatsächlich immer so, und das muss man auch einfach unserer Bubble mal vorwerfen, jetzt mal Kritik an die Bubble, ne? Und Flair hat sich schon mit diesen Cancel Culture Scheiße, mit den unhaltbaren Nazi-Vorwürfen und mit Patriotismus auseinandergesetzt, als das noch keinen interessiert hat in Deutschland, stand er mit der deutschen Flagge da. Und weißt du, was passiert ist? Alle haben ihn hängen lassen. Alle haben ihn hängen lassen. Die paar Leute, die für Deutschland waren, hielten ihn für Idioten. Und die anderen haben ihn halt Nazi genannt. Und dann irgendwann ist er geswitcht. Und jetzt ist er der deutsche Kanaken-Rapper und alle sind auf einmal zornig auf ihn. Ja, wo wart ihr denn damals? Der arme Flair musste da alleine durch. Ja, so sieht's nämlich aus. Also, rügen den Finger an die Szene. Vielleicht gibt's wieder Gutmachung. Ich würde Patrick Decker in den Arm nehmen und hoffen, dass es besser wird.
Ich auch. Dann nehmen wir zu dritt in den Arm und alle haben sich lieb. Ist auch schön.
Gut. Wir haben ja noch einen weiteren Musiker als Thema heute. Wo aber meine Stimme nicht vorhanden sein wird, weil du interviewt hast und vorab, ich habe es gehört, ich musste lachen.
Ja, ich habe mich mit K-Ray verabredet und wir haben ein Interview gemacht. Der erste Teil kommt heute, der zweite morgen. Morgen sage ich schon, nächste Woche. Na, so schnell geht es auch nicht. In der nächsten Folge, in der Folge 8. Kay ist ein unfassbar interessanter Mensch, unfassbar, vor allem unfassbar lustig. Eine kurze Anekdote, bevor ihr das Interview hört, unbedingt noch. Die muss ich erzählen. Gestern war ich auf dem Klo und es klingelt mein Handy. Aber es klingelt nicht, wie es immer klingelt, sondern es klingelt so, ich kann es nicht beschreiben, so ein düt, düt, also richtig laut. Düt, düt. Und ich dachte, was ist denn das? Ich bin bei meinen Eltern, wie vorhin erwähnt. Meine Mutter war gerade in der Küche unten und ruft hoch, was ist denn das? Und dann, ich weiß nicht, ich bin gerade am Klo, keine Ahnung. Dann war ich dann fertig und bin dann zum Handy gegangen, habe ich gemerkt, okay, hat angerufen. Aber irgendwie über Skype, ganz komisch, aber der Ton war absurd. Muss ich noch was sagen. Mein erster Gedanke war, habe ich wieder so einen Alarm-Warn-App-Tag verpasst irgendwie. Der letzte war übrigens im Zug, im ICE. Auch echt gruselig, muss ich sagen, wenn alle Handys in einem Zug angehen, fand ich sehr, sehr gruselig. Also, nee, von Abstand. Auf jeden Fall meinte dann, dachte ich, okay, ja, das war wohl Kay, der hat mich irgendwie über Skype angerufen. Keine Ahnung, bin ich zu meiner Mutter runter. Meine Mutter meinte, ja, was war denn das? Ja, ich habe einen Anruf bekommen. Meine Mutter sagte, ja, also ich dachte, die Spülmaschine macht irgendwie einen Terz und hat sich vor Schreck die Spülmaschine, die halb voll war, mit dreckigem Geschirr ausgeräumt, weil sie dachte, das wäre so ein Störgeräusch von der Spülmaschine. Lange Rede, kurzer Sinn, K-Ray hat bei der Spülmaschine meiner Mutter angerufen. So sieht es nämlich aus.
Okay, ja, böse Zungen würden behaupten, dass du einen extra starken Vibrator in dein Handy eingebaut hast und dass
Ey,
du
das
daher
Geräusch war echt
gehört hast.
hardcore, wirklich. Das war echt hardcore, das Geräusch.
Ich mische mich da nicht ein, aber das Interview ist klasse. Also ich gehe zum Lachen in den Keller und beim Interview hören habe ich sogar auf dem Balkon gelacht. Mir wirklich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auch viel Spaß damit.
Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Es gibt Momente, wo mich depressive Gedanken ereilen wollen, weil man sich so getreten fühlt. Die schiebe ich dann aber schnell an die Seite. Und zwar mit dem Gedanken, naja, du musst damit rechnen, dass du mal Gegenwind kriegst. Ist halt so. Und ich wollte auch tatsächlich immer so ein Künstler werden, der durchaus ein bisschen streitbar ist.
Es gibt ja den Unterschied zwischen streitbar und umstritten, ne? Umstritten, das sind diese Leute, die man negativ framen möchte, und streitbar sind die Guten.
Das ist ja, ach schön, das habe ich gar nicht gewusst. Also mir hat eine Kollegin mal gesagt, ich wäre streitsüchtig. Das fand ich sehr gut. Weil ich habe dann gesagt, wenn ich süchtig bin nach Streit, dann frag mich mal bitte, wer mein Dealer ist. Das war in diesem Falle diese Kollegin, weil der Streit ging darum, dass die im falschen Körper steckt, es aber trotzdem im Kabarett, Frauenkabarett an die Spitze geschafft hat, aber und zwar ohne eigene Toiletten, Gendergedöns oder Regenbogenfahnen. Und trotzdem jetzt anfängt, ihre Texte zu gendern. Und das ging mir so auf den Sack, dass ich ihr gesagt habe, das bist du überhaupt nicht. Ich kenne die nämlich sehr lange. Und da hat sie gesagt, ich wäre streitsüchtig. Und das fand ich toll, weil ich bin auch, habe ich so ein bisschen als mein Label genommen. Wenn sich jemand mit streiten möchte, gerne zu mir.
Wie hast du eigentlich angefangen?
Ich habe angefangen, professionell zu arbeiten, glaube ich, im Pulverfass-Kabarett 1989. Glaube ich. Also schon sehr lange. Und vorher war ich ja Friseur, also ich erfülle tatsächlich das Klischee.
Habe ich vorhin gelesen, dachte ich mir auch sofort.
Ich bin Friseur gewesen und ja, weil ich bin irgendwie anders dazu gekommen. Natürlich habe ich in einem Schwulenclub, in dem ich war, ich bin Osnabrücks jüngster Schwuler gewesen, jahrelang. Mit 14 Jahren bin ich schon in Schwulenläden gewesen und da habe ich halt, was weiß ich, mit 16 Jahren oder so eine Travestie-Show gesehen und ich fand das irgendwie toll. Der Wirt hat dann gesagt, ach Kai, du bist ja so lustig, wolltest du nicht sowas auch machen? Und das habe ich dann gemacht und habe dann in Osnabrück quasi echt als Friseur nebenbei gearbeitet als Travestiekünstler und habe dann da quasi jeden Gartenverein, jede Cola-Kiste, überall, wo es was zu tingeln gab, habe ich gemacht, um dann ins Pulverfass zu gehen. Und da ist dann allerdings auch schon gleich mein streitbares Gehen explodiert, weil die mir so auf den Sack gingen. Die waren zwar nette Kollegen, nichts dagegen einzuwenden, aber diese Travestie-Szene war so eng. Weißt du, es war so, da musste immer alles passen. Also die Schuhe mussten zum Ohrclip passen und es gab nur die alten Tanten und ich wollte natürlich Nina Hagen, Patti Smith oder Kate Bush parodieren, präsentieren und vor allen Dingen wollte ich, dass die Leute zu, das habe ich früh schon gesagt, ich möchte, dass die Leute zu Kay Ray gehen und nicht in eine Travestie-Show, worauf mir ein Kollege damals sagte, ja, dann werden wir aber mal nicht größenwahnsinnig, ne? Der hat mir aber dann jetzt gratuliert, weil wenn jetzt Leute kommen, kommen die zu mir, die kommen zu Kay Ray, die gehen nicht in irgendeine Show, die gehen ganz bewusst zu Kay Ray und darüber freue ich mich und bin sehr stolz drauf.
Das erklärt dann auch, oder machst du das immer noch auf der Bühne, den Leuten die Haare schneiden oder inzwischen nicht mehr?
Nein, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Mir fehlt jetzt tatsächlich die Zeit. Ich habe früher den Leuten die Haare geschnitten und habe die auch auf die Bühne geholt, mit denen eine geraucht oder bin denen hinterhergelaufen auf Toilette oder naja, alles. Ich habe viel, sehr viel improvisiert. Pizza bestellt habe ich auch gerne in der Show, beim Pizzadienst.
Ja. Mit der Bekannten habe ich vorgestern gesprochen, hat sie gemeint, oh ja, ich habe mal von Kay Ray Pizza bekommen.
Ja, alles schön. Und das mache ich alles nicht mehr und ich sage dir, warum, leider. Also improvisieren mit den Leuten schon, aber das muss man zeitlich sehr eingrenzen, weil durch die schnellen Schnitte und die 45-Minuten-Programme der vielen zeitgeistesgestörten Kollegen, da sind die Leute einfach nicht mehr gewohnt, irgendwie länger. Du musst immer zack, 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 sonst schlafen dir die Leute ein. Und so eine Aktion, Pizza zu bestellen oder jemandem die Haare zu schneiden, sind gut und gerne mal, naja, Viertelstunde, 20 Minuten sind das auf der Bühne. Und das nimmt dir zu viel Zeit für deine anderen Sachen. Früher konnte man Shows machen, meine Shows waren legendär mit 4 Stunden. Das geht heute nicht mehr. Das kann man nicht mehr, weil die Leute die Geduld nicht mehr haben, die Zeit.
Meinst du wirklich? Meinst du, dass die Leute die Geduld nicht mehr haben oder sie wird ihnen nicht mehr gestattet, sie zu haben?
Also wenn es ihnen nicht mehr gestattet wird, merken sie es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Nein, es geht so ein Trend durch die Theater, dass die Leute die Kunst nicht mehr so wichtig nehmen, wie sie ist. Das siehst du auch an Kleidung, an Aufmachung, an der ganzen Art, Füße vorne auf die Bühne. Früher hat man sich ja gesagt, ich mache mir einen schönen Abend und das kostet mich A, Geld, B, Mühe, ich muss mich ein bisschen herrichten und C, Zeit und Schlaf. Ich kriege weniger Schlaf. Heute machen die Theater ja oft schon ihre Vorstellungen um 6 Uhr, was mich dann immer ärgert, ich mache das auch, wenn es eben geht, vermeide ich das. um 18 Uhr eine Show zu beginnen, mit dem Argument, ja, die Leute müssen ja morgen arbeiten. Ich gehe bei solchen Shows dann gerne auf die Bühne und sage, schicken Sie mir einfach eine Mail, dann spiele ich gerne bei Ihnen am Bett. Dann brauchen Sie gar nicht ins Theater gehen. Ich sage, die Leute sind nicht mehr bereit, sich zu bemühen. Und das ist so, ja.
Also du warst dann in Osnabrück und dann ging es weiter in Richtung, wo warst du dann nächste Station?
Das war dann Hamburg, das
Pulver. Genau, Hamburg. Genau. Da warst du relativ lang.
Da war ich ziemlich lange, 12 Jahre. Ich habe dann da auch quasi Bühnenleben, also das Pulverfass-Kabarett war früher der Schützengraben der Unterhaltung, so bezeichne ich das immer. Weil da passierte alles. Du hattest da eben halt auch mal Prostituierte und Zuhälterabende oder die Hamburg-Mannheimer. Wenn die da 3 Tage eingefallen sind, dann war da High Life. Also das war wirklich, du musstest da mit allen Wassern gewaschen sein, musstest einen Stiefel Alkohol vertragen können und du hast auch ein bisschen was von dieser Subkultur mitbekommen. Es gab Separés, Transvestiten, die angeschafft haben. Und wir lebten alle zusammen und hatten alle unseren Spaß, ohne Rassismus, Sexismus, Beauftragte und sonstiges Gedöns. Das brauchten wir alles nicht. Wir haben das so unter uns geklärt. Alle Nationen, alle Geschlechter, alles saßen wir in der Garderobe zusammen. War eine tolle, tolle, tolle Zeit. Nach 12 Jahren habe ich dann da aufgehört. Da bin ich auch in einem Streit raus. Ich habe meine Theater immer im Streit verlassen, weil der Chef hat mir über Mikrofon in meine Witze reingequatscht und hat mir gesagt, ich möchte nicht, dass du diesen Witz auf der Bühne erzählst. Worauf ich gesagt habe, dann möchte ich jetzt nach Hause. Das war mein letzter Abend im Pulverfass. Ich bin von der Bühne nach hinten, habe mir einen Müllsack geschnappt, meine Klamotten da reingeworfen und bin dann nach Hause gefahren.
Während der Show hat er reingeplappert oder was?
Ja, das konnte durchaus mal passieren. Wenn der Chef schlechte Laune hatte, konnte das mal sein, dass der Kollege, der auf der Bühne stand, gerade dann mal einen rüberkam. Ja, und weißt du, was total interessant ist? Dass das Pulverfass jetzt im Guten nachher, der Chef hat sich dann nachher bei mir entschuldigt und fand das auch, wir waren nachher sehr gut zusammen irgendwie. Der hat das auch eingesehen, dass das nicht richtig war, der gute Heinz Diego Leers, so hieß der. Und jetzt ist er gestorben und das Pulverfass hat übernommen Yves Champagne und, also die spielt da, die hat es nicht übernommen. Kennst du Yves Champagne?
Ja.
Also Yves Champagne und macht da künstlerisch sehr viel. Und die hat neulich gepostet, das fand ich total interessant. Sie hat sich geärgert, dass Gäste sich beschwert haben, dass eine echte Frau so ordinäre Witze erzählt auf der Bühne. Das geht nicht.
Was?
Und ich finde auch, dass sich die Gesellschaft daran gewöhnen muss, dass echte Frauen ordinäre Witze erzählen. Warum wollen die das nicht machen? Aber ich fand die Begründung da, was sie hat dann dazu geschrieben, was man auf St. Pauli nicht darf, sind sexistische Altherrenwitze und rassistische Witze. Worauf ich ihr geschrieben habe, wer denn das entschieden hat, dass man das nicht darf und ob es denn jetzt ob sie da eine spezielle Eingreiftruppe hätte, die dann zugreifen würde, wenn jemand diese Witze macht und ob ich das denn vielleicht in Wandsbek oder in Kleinborstel, ob das da das Verbot da auch gilt oder ob sie ihre Truppe da auch hinschickt. Und ob man nicht das Pulverfass zu einer Gedenkstätte machen sollte. Denn das ist ja groß geworden durch sexistische, rassistische Altherrenwitze. Die wurden da nur erzählt. Und die Leute hatten allen Heidenspaß. Ich habe keine Antwort von ihr bekommen, aber stattdessen, ich habe eine Antwort. Sie hat dann gesagt, ja, okay, ich verstehe schon, was du meinst, aber damit war Ruhe. Die Bild-Zeitung hat mich dann angerufen, ob ich das alles ernst meinen würde. Und ich habe gesagt, ja. Aber das war es dann auch.
Die Frage habe ich Ali Utlu gestellt, weil ich es nicht verstehe tatsächlich. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wann hat das alles angefangen mit dieser ganzen Ernsthaftigkeit? Ich möchte nicht unbedingt sagen Wokeness, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese Ernsthaftigkeit. Und wann sind die Leute so ernst geworden?
Also ich bin ja ein Mensch, der das tatsächlich spürt. Ich habe das ziemlich früh gespürt. Die Schwulen teilen sich ja in 2 Gruppen irgendwie. Die einen möchten so spießig leben, wie es eben geht, und die sagen halt, ich möchte mich bei einer Hochzeit mit Reis beschmeißen oder was ja ein Fruchtbarkeitssymbol ist, was ja auch schon wieder lecker ist. Also das möchten die. Und die möchten also irgendwie all die gleichen Rechte wie Heterosexuelle auch. Ich glaube, es gibt sogar drei Teile. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, also wir sind dann doch, ich bin stolz darauf, anders zu sein. Das bin auch eher ich. Also ich gehe auch gerne in eine Schwulenkneipe, in die sich nicht jeder reintraut. Da darf jeder rein, aber es muss sich nicht jeder reintrauen. Ich bin da gerne auch mit Schwulen zusammen alleine oder mit Heterosexuellen, die sich da reintrauen. Aber Leute, die das sich da nicht reintrauen, können auch gerne. Also so ein bisschen explizit, weißt du? Mhm. Und dann gibt es eben diese neuen, diese Queeren. Für mich gibt es ja Queer sowieso nicht. Für mich gibt es nur LGBT vielleicht noch. Das war's. Und diese Ernsthaftigkeit fing es an mit dieser Ehe für alle. Ich verstehe natürlich, dass wenn jemand im Krankenhaus ist, dass er Auskunft haben möchte, aber unter uns gesagt, als ich im Krankenhaus war, ziemlich schwerliegend, 3,5 Monate als Schwuler, alleiner Mann, ganz alleine, hat meine beste Freundin, die ich heute meine Frau nennen darf, damals war sie meine Freundin, hat die Zugang gekriegt zu allen Akten. Die hat einfach im Krankenhaus gesagt, der ist jetzt schwul und ich bin seine beste Freundin und deshalb möchte ich jetzt Einsicht haben in diese Akten. Und die Ärzte haben das gemacht. Also dieses Argument mit, wenn ich im Krankenhaus bin und so, das ist auch zeitgeistesgestört, Blödsinn. Und diese Ernsthaftigkeit begann, glaube ich, damit. Da fing das dann an, mit den CSDs. CSD, die eben nicht, die immer ausschweifender wurden und immer kommerzieller wurden. Damit fing das meiner Meinung nach an. Aber den ersten Höhepunkt erreichte das für mich gefühlt, um dieses blöde Wort mal zu verwenden, 2015. Denn 2015 habe ich angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ich hätte nicht geglaubt, dass es so schlimm wird, wie wir es damals persifliert haben. Wir haben uns damals darüber lustig gemacht. Wir haben das, was damals der Zeitgeist hergab, darüber haben wir damals Witze gemacht. Der Pelle Pershing, das ist ein Freund von mir, das ist ein Autor aus Köln und ich, wir haben da sehr viel Spaß gehabt, aber wir hätten nie gedacht, dass es tatsächlich so schlimm wird.
Meinst du, es geht noch tiefer oder ist dann irgendwann die Talsohle erreicht oder glaubst du, weil ich frage mich immer, oder was geht denn noch? Also ich meine, da fehlt mir die Kreativität, wie es noch tiefer geht. Ich meine, die Leute werden ausgesperrt, wenn, ich war bei der Bild, habe eine Sendung gemacht, beziehungsweise war zu Gast. Am nächsten Tag habe was gesagt, was der Redaktion nicht gefallen hat. Am nächsten Tag wache ich auf, habe keinen Zugang mehr zu meinem Postfach, habe eine Mail bekommen an meine private Adresse. Ja, geht gar nicht. Wir können dich leider nicht mehr beschäftigen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass das vor 10 Jahren so möglich gewesen wäre, oder doch? Keine Ahnung. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht.
Also es wurde zumindest, der Unterschied ist ja, das kann ich ja sagen aus meiner Vergangenheit, denn Kay Ray war immer streitbar. Kay Ray war immer, also als ich im Pulverfass-Kabarett gearbeitet habe, habe ich irgendwann begonnen, weil es die 80er Jahre waren oder 90er Jahre waren, mir so einen Müllmann-Anzug anzuziehen und mir halt einen Bart wachsen zu lassen. Und das fanden natürlich viele Gäste im Pulverfass. Der sieht ja gar nicht aus wie eine Frau, der hat ja gar keinen Glitzer. Also da ging das schon los, dass dagegen gepöbelt wurde. Also diese Spießer gab es ja immer schon. Aber dass das es ging dann darum, dass eine Frau versucht hat, Einfluss zu nehmen. Die ist dann, wenn die den Chef kannte, hat die gesagt, warum beschäftigst du den denn? Also so. Aber dass das solche Ausmaße hat, dass du deinen Job verlierst und Leute sich zusammentun und mit dem, der dich beschuldigt, zusammen auf dich werfen, das ist ein Phänomen, was es tatsächlich erst seit ein paar Jahren gibt. Aber ich glaube lange nicht, wenn wir nicht dagegenhalten. Krass, es gibt ja viele Leute, die haben diese Hoffnung, der Spuk ist irgendwann vorbei. Erstens ist das ja kein Spuk, das ist real. Und ich glaube nicht, dass das irgendwann vorbei ist. Ich glaube, dass wir da ganz krass dagegenhalten müssen. Und wir haben eine starke Konkurrenz, gerade in der Kultur. Ist ja das so, Mundschuh hat ja gestern irgendwo gesagt, oder vorgestern, das fand ich sehr klug, dass wir sehr viele Kollegen haben auf der Bühne, die in der Kunst diesen engen Meinungskorridor bedienen und der Regierung nach dem Hintern reden. Das sind aber eben keine Künstler, das sind Dienstleister. Deshalb, es muss wieder mehr Künstler geben, die dagegen sind und den Mut haben, auch mal was Falsches zu sagen. Das kommt ja auch dazu. Man traut sich ja nicht, was Falsches zu sagen, weil dann hast du die ja erst recht am Arsch. Und ich glaube, dass das noch lange nicht vorbei ist. Noch lange, lange, lange.
Kleine Wünsche werden groß. Die Leichtigkeit ein Ziel. Das Lernen kommt, der erste Kuss. Wie spannend ist das sein? Du willst dabei sein, mittendrin. Die Frage ist noch klein. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Denn ich will hinauf. Ich bin bereit für mehr. Ist das alles? Wirklich alles.
Hast du gesagt, dagegenhalten?
Ich will alles.
Wie soll man denn dagegenhalten? Ich meine, das ist ja auch für viele eine Existenzfrage.
Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich habe für mich da eine klare Regelung getroffen. Und zwar schon, als ich aus dieser unsäglichen Juxbude Schmidt-Theater geflogen bin. Da habe ich vorher überlegt, ob ich meinen Anwalt ich habe meinen Anwalt angerufen, habe mit dem gesprochen und der hat gesagt, du musst dir jetzt im Klaren darüber sein, ob du dich dagegen wehren willst oder nicht. Ich kann dir nur sagen, dass du da rausfliegst, das hat, es ist ja nicht so, dass ich rausgeflogen bin, sondern sie haben wieder ihres Versprechens haben sie die Verträge nicht verlängert und haben einfach den Kontakt mit mir abgebrochen über 3 Monate. Und mein Anwalt hat dann gesagt, das hat das Haus aber schon verlassen. Also es ist schon in den Familien der Mitarbeiter drin, dass du da nicht mehr arbeiten wirst. Deshalb musst du jetzt dagegen angehen, weil sonst in 2 Jahren kannst du dich nicht mehr verteidigen, wenn das jemand rausholt. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass das auch nach hinten losgehen kann. Ich habe dann meine Frau gefragt und die hat gesagt, du kannst das gar nicht alles anders und ich stehe da hinter dir. Und das ist das eine, dass ich weiß, meine Familie steht hinter mir. Und das andere ist, ich bin halt Friseurmeister und ich habe von Anfang an gesagt, das ist wirklich ein Satz, der ist 30 Jahre alt. Wissen Sie was? Ich probiere das hier mal aus. Wenn es nicht klappt, schneide ich wieder Haare. Das habe ich dann nachher irgendwann umgeändert ist in, wenn hier Karl, ich spiele das hier so lange, bis nur noch einer kommt. Und wenn es dann nicht mehr reicht, dann schneide ich wieder Haare. Punkt. Und das ist auch meine tiefste Einstellung. Also ist ein weiteres Motto von mir ist, Ich möchte sie nicht entführen, um Gottes Willen. Ich gehe einfach schon mal vor. Und wer Lust hat, geht mit. Und wem das nicht passt, der zieht sich einen Arsch übers Gesicht und guckt durchs Loch. Dann hat er was zu tun. Und der Rest feiert mit mir eine Party. Und das ist einfach immer unverrückbar. Und ich bin immer so gewesen. Und für ein Theater, was mir vor die Tür scheißt, wachsen 3 neue Theater nach. Und du musst natürlich bereit sein, auf ein bisschen Geld zu verzichten. Im Moment ist das noch nicht so, dass ich das brauche, aber ich habe auch keine 1000er Hallen gefüllt, sondern immer nur zwischen 200 und 400 Zuschauer. Und soll ich dir mal was sagen? Das reicht mir auch. Das ist genug.
Du hast im Podcast in Dubio etwas gesagt, was ich auch so fühle. Und das ist etwas, was viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Du hast nämlich gesagt, es verletzt auch jemanden, gecancelt zu werden. Es macht etwas mit jemandem. Ich glaube, dass das auch vielen Leuten, die das ganz bewusst machen, ich meine, man cancelt ja nicht aus Versehen, das ist ja jetzt kein Unfall, sondern das macht man ja ganz bewusst. Man hat da einen Plan und so weiter. Ich glaube, dass das viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben oder anders gesagt, das locker in Kauf nehmen, dass da Leute wirklich, ja, ich sag mal auf gut Deutsch, gefickt werden.
Also ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube sogar, dass viele Leute canceln, gar nicht um des Cancelns willen. Ich habe gestern von meiner Freundin Nina Malaika, die ich sehr verehre, habe ich einen Post gesehen, da stand irgendwie drin, das ist ein Zitat von irgendjemandem, wir dürfen nicht vergessen, dass viele misshandelte Kinder in Erwachsenen stecken. Daran sollten wir immer denken, wenn wir uns mit den Menschen streiten. Und ich glaube, dass tatsächlich so diese Dagmar Peter Hensel, diese Frau, die mich da jetzt angegriffen hat, ich glaube, dass sie auch eine Leiche im Keller hat.
Jetzt hast du von dieser, wie heißt sie, Dagmar Neger Hensel? Nee, wie heißt sie?
Nein,
wie
heißt, nee, leider heißt sie nicht Neger Hensel. Das würde mich ja freuen. Sie heißt Peter Hensel.
Ich habe so eine Affinität für absurde Namen, deswegen. Mein Lieblingsname ist Justin Schinkenbaum.
Das ist aber auch schön. In der Travestie-Szene gibt es immer so lustige Namen. Da gab es mal eine, die hieß Annette Mischpult. Oder Maria Krohn, finde ich auch sehr schön.
Sehr schön. Maria Krohn, ja.
Ja, diese Frau Peterhänsel hat sich in meine Show geschlichen. Und da, ich hatte ja vorhin gesagt, also bei 200 oder 400 Leuten, ich sehe das, wenn jemand nicht mitmacht. Und ich mache die dann auch gerne darauf aufmerksam. Es gibt so Szenen, wo ich sage, Arme hoch, und wenn da zwei die Arme nicht hoch haben, dann sage ich, ich sehe euch da drüben, ich komme da gleich hin. Und dann machen die auch die Arme hoch in irgendwelchen Liedern. Und daher weiß ich immer, wenn Leute da nicht sind, ich fühle das ganz abgesehen davon auch. Ich habe tatsächlich auf der Bühne so im Kopf so Infrarotbilder. Da, wo es blau ist, da sitzt Gift. Und wenn du nicht aufpasst, dann wird der blaue Fleck größer. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe in den ganzen Jahren Entertainment. Also es gibt tatsächlich Menschen, die sind so mies drauf, die verbreiten das in ihrem Umfeld. Du hast erst eine Frau an einem Tisch sitzen und wenn du das 20 Minuten nicht beachtest, dann kann das sein, dass damit mal drei Tische blau sind, weil die diesen Unmut so ausströmen, die haben so eine negative Aura, die beeinflussen alles, was um die herum sitzt. Deshalb gibt es ja von mir oft, wenn mir sowas auffällt, eine harmlose Frage, nämlich die Frage, wo kommst du her, was machst du beruflich, bist du verheiratet oder hast du ein Kind? Und wenn dann eine blöde Antwort kommt, wie zum Beispiel, ich komme von zu Hause, dann müssen die leider sterben. Dann kann es sein, dass ich sie zur Tür bringe oder ich mache sie verbal fertig, denn ich habe ja das Mikrofon und nicht die. Das ist aber alles an diesem Abend in Dresden in der Schauburg nicht passiert. Wir hatten Standing Ovations und alle haben immer die Arme hochgemacht. Trotzdem waren drei Leute drin, die mitgemacht haben. Und eine davon war Frau Peterneger. Die hat dann sich veranlasst gesehen, einen Brief zu schreiben an all meine Theater, an jedes Theater. Und das hat dann eine Kündigung. Zumindest eine, wo ich sofort wusste, also die haben mich rausgeschmissen. Da kann ich jetzt nicht, wer weiß, was drüber sagen. Das müssen wir im nächsten Podcast machen, wer das war. Aber ich habe auf jeden Fall einen Job verloren. Den habe ich verloren. Und die anderen weißt du ja nicht. Du weißt es ja nicht, ob die Theater darauf eingehen oder nicht. Ich weiß, dass einige Theater auch zurückgeschrieben haben. Ja, Frau Henselneger, legen Sie sich mal gehackt. Das interessiert uns nicht. Playway spielt bei uns seit 2015 und ist ja nett, dass Sie uns schreiben, aber ist unnütz. Aber es gibt natürlich auch diese Theater, die statt Cognac Lack saufen und dann eben auf diesen Zug draufspringen. Dann gibt es ja auch noch diese Leute, die dich gerne loswerden wollen, aber Angst davor haben. Denn ich sage ja jedes Mal, bevor ich ein Theater betrete, also wenn ich es betreten habe, sage ich, wir können, wenn Sie mich nicht mehr beschäftigen wollen, können Sie das gerne. Ich habe da dann, ich verstehe das, aber Verständnis dafür habe ich nicht. Und bitte sagen Sie es mir dann, wenn nicht, ich habe einen super Anwalt, weil ich das einfach nicht mitmache.
Du wirst erfolgreich im Beruf, der Aufstieg wie ein Spiel, verliebst dich haltlos, heiratest. Vom Glück schon fast zu viel. Du kämpfst und siegst und steigst so rauf und fühlst dich schon am Ziel. Doch bleibt bei all Ruhm und Erfolg dies komische Gefühl. Ist das alles? Ist das alles?
Ja, was ein Interview. Also ich muss dazu sagen, es hat mir nicht nur sehr gut gefallen, sondern vor allen Dingen, man merkt innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, dass es tatsächlich um Themen geht, die wirklich auch viele Menschen begreifen sollten. Und das ist im Wesentlichen auch die Cancel Culture. Wenn jemand gecancelt wird aufgrund dessen, weil er einen Witz gemacht hat, einen schlechten Witz, oder vielleicht auch einen guten Witz, keine Ahnung, ich fand ihn übrigens gut, dann ist das etwas, was eigentlich nicht sein darf und sein kann. Und was viele Leute dann immer sagen, ja, aber dann, ich habe doch noch Auftritte und so weiter, läuft doch noch alles bei euch. Ja, das mag schon sein bei vielen anderen, Aber bei vielen anderen erstens mal nicht und zweitens, die allermeisten Menschen wünschen sich, und da gehört Kay dazu und ich auch im Wesentlichen dazu, sie wünschen sich einfach diesen Stress nicht. Das ist echt auch ein Stress. Und deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, und dann komme ich dann zu dem Thema, weil ich das so wichtig finde, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, das macht etwas mit jemandem. Diese Art von Canceln ist eine Verletzung. Ja? Das heißt nicht, dass man das sanktionieren sollte, das ist jetzt nicht der Fall. Aber das sollten sich diese Leute mal überlegen. Und deswegen möchte ich dieses Thema mal aufs Tableau stellen mit meiner Geschichte. Ich habe dir das erste Mal, ich werde dir jetzt das erste Mal erzählen, weil ich dir noch nie erzählt habe. Ich mache es trotzdem, weil das wichtig ist. Ich habe für den Radiosender Kontrafunk Nachrichten geschrieben. Das ist so, keine Ahnung, ja, 8 Uhr Nachrichten, 10 Uhr Nachrichten und so weiter, habe ich dann für den Sprecher geschrieben. Relativ interessant, war sehr interessant, habe ich noch nie vorher gemacht, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war auch nicht so ganz schlecht bezahlt, das kommt auch erschwerend dazu. Dann war ich bei Bild und bei Viertel nach 8 und habe die Ukraine verteidigt, im Wesentlichen verteidigt sogar. Es ging damals um das Thema dieses Pamphlet, was dann Alice Schwarzer gemeinsam mit Wagenknecht gemacht hat. Und ich fand ein bisschen albern und so weiter und so habe ich das auch dann gemacht. Ja, einen Tag später bekomme ich eine Nachricht, oder vorher war es schon, ich hatte schon so einen E-Mail-Account von Kontrafunk und der war dann gesperrt. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Und, ja, da bekomme ich eine Nachricht, eine wütende Nachricht vom Chefredakteur. Das ist ja unfassbar, du bist ja leider raus hier. Und da denke ich mir, gerade in den rechten Medien, in den konservativen Medien, die sich immer über Zensur beschweren, die sich immer beschweren über Cancel Culture, passiert das trotzdem auch. Und das war für mich ein Hallo-Wach-Effekt tatsächlich, wo ich mir dachte, ja, Cancel Culture kennt keine politische Richtung, sie kennt nur eines, Macht. Machtausübung.
Das stimmt. Ich muss sagen, mittlerweile dreht sich der Cancel Culture-Fluss ja so ein bisschen. Wir haben es insbesondere bei Bud Light gesehen, aber auch Ariel, die schwarze Meerjungfrau, ist jetzt bei einer 1-von-5-Sterne-Bewertung. Wir canceln langsam in erster Linie. Jetzt bei dir finde ich es ein Sonderfall. Das Ukraine-Thema ist jetzt kein Thema wie Migration oder Befürwortung der Corona-Maßnahmen, sondern bei dem Ukraine-Thema bin ich der Meinung, man kann für jede Seite sein, also ich bin gegen beide und andere sind halt für Russland, der nächste wieder für die Ukraine und ich finde, für jede Position gibt es legitime Gründe und das ist jetzt kein erzkonservatives Thema, wo sich die Geister scheiden. Das ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, wir brauchen mehr Migration. Da bist du in unserer Medienblase nicht zu gebrauchen, aber doch bei dem Thema nicht. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich kenne Kontrafunk auch gar nicht und werde sie jetzt wohl auch nicht mehr kennenlernen, weil diese Art von Canceln ist halt genau das, was es ja zu umgehen galt. Also wenn gar keine Meinungsfreiheit mehr da ist, man verliert seinen Beruf, sobald man seine Meinungsfreiheit ausübt, dann haben wir uns um 360 Grad laut Baerbock gedreht und sind tatsächlich wieder an derselben Stelle. Nur dass diesmal andere Leute in die andere Richtung canceln, macht für mich keinen Sinn. Kann ich auch nur aufs Schärfste verurteilen. Sehe ich keinen legitimen Grund für.
Ich würde bei dem Thema, wenn wir schon dabei sind, dir widersprechen, weil das Thema Ukraine spaltet. Und zwar unglaublich. Sogar in der publizistischen Ecke, wo ich bin, oder auch sogar dann bei den Menschen, die das konsumieren. Das ist eine Unfassbarkeit. Ich hätte das nie gedacht. Es ist noch viel schlimmer als Corona, finde ich. Weil bei Corona war es so einigermaßen klar, keine Ahnung, ich meine, das ist alles ein bisschen irre gewesen oder sogar sehr irre. Leute wurden eingesperrt oder man musste dann im Wesentlichen dann tatsächlich sich impfen lassen oder sich testen lassen. Das war eigentlich völlig klar, dass es war ganz einfach, das zu begründen, währenddessen das Thema Ukraine sehr schwierig ist. Und ich möchte nicht über das Thema sprechen, sondern über die Wirkung, wie das ist, weil mir das sehr wichtig ist. Als dieser Krieg anfing, hatte ich einen Twitter-Space mit Klaus Kelle, weiß ich noch genau, einen Tag vor dem Krieg, und er hat mich angerufen Und ich meinte, hey, wir wollten eigentlich über Medien sprechen, aber wollen wir nicht über Ukraine sprechen, weil da braucht sich was. Ich hatte keine Ahnung von dem. Hey, so schlimm wird es doch nicht werden. Und so weiter. Okay, so schlimm wird es doch. Und, pardon. Ich habe bemerkt, tatsächlich, dass viele Medien auch echt hart angegriffen wurden. Gerade in den alternativen oder den neueren Medien, also die Axel zum Beispiel, die sich auch sehr, also Axel des Guten, die sich sehr klar positioniert hatte, wurde geframed ohne Ende. Es sind auch Leute, hatten da keinen Bock mehr drauf, haben ihre Abos gekündigt oder die Patenschaften, wie es das heißt. Und das meine ich damit. Ich glaube, es ist nicht ein Problem von links und rechts, was das Thema angeht, sondern es ist ein Problem in Deutschland, dass man nicht mehr wirklich von Meinungsfreiheit sprechen kann, ohne dass dann Sanktionen kommen. Und das ist nicht gut. Das ist komplett falsch sogar. Weißt du, was ich meine?
Das, ja, ich verstehe das auch vollkommen. Ich glaube aber auch, die alternative Seite, wir sind momentan in so einer Situation, wo wir Aufwind haben. Und die alternative Seite versucht, glaube ich, auf Zwang immer eine alternative Seite zu sein. Ich sehe das zum Beispiel auch bei der AfD, die ich ja im weitesten gehend immer schätze. So, aber was ich dann nicht verstehen kann, ist, dass ein Kupala zum Tag der Befreiung sich beim russischen Botschafter bedankt. Wofür bedankt er sich? Für die DDR? Also natürlich, die waren auch hier, die haben auch die Nazis bekämpft, das kann man denen anrechnen. Aber die AfD, so wie die gesamte oder wie ein Großteil der alternativen Szene, bemüht sich jetzt so sehr, irgendwie das Positive in Russland zu sehen und das Negative auszublenden und zu relativieren, so wie sich die Gegenseite bemüht, all das für die Ukraine zu tun. Ich sehe unsinnige Videos auf Twitter, wo dann eine Handvoll Dullis in der Ukraine mit Hakenkreuzflaggen rumfahren. Und da denke ich mir, ja, okay, es ist eine Handvoll Dullis mit Hakenkreuzflaggen. Das findest du in Deutschland, Spanien, Italien, das findest du sogar in Frankreich und in England. Und selbst in den USA findest du das. Das findest du überall auf der Welt. Selbst auf dem schwarzen Kontinent Afrika findest du Dullis mit Hakenkreuzflagge. Das zeigt aber kein Gesamtbild. So, auf der Gegenseite kommen dann die Ukraine-Fans und zeigen irgendwie Russen mit Hakenkreuzflagge. Ja, es gibt auch Russland-Vollidioten. Im Großen und Ganzen. Weiß ich nicht, man versucht so sehr Anti-Establishment zu sein, dass man auch irgendwo den rationalen Faden verliert. Beide Parteien bauen hier richtig doll Scheiße, beide Parteien haben ihre Gründe, diese Scheiße zu bauen. Und das ist die Situation. Man sollte hier den äußeren Beobachter einnehmen. Wenn man sich moralisch irgendwo hingezogen fühlt, kann man das gerne tun. Das heißt aber nicht, dass jeder, der es anders sieht, einfach ein kompletter Vollidiot ist oder sowas. Und das stört mich auch. Also, ich finde es aber nicht so krass spaltend wie die Corona-Debatte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir bei Corona wirklich, wo wir handfest wurden, wo wir Aussagen haben, Leute sollten weggesperrt werden, sollten abgeholt werden und Zwangsimpfungen bekommen. Also das war wirklich nochmal ein ganz anderer Status. Näher am Dritten Reich waren wir seit der DDR nicht mehr. Und das jetzt ist eine große Meinungsverschiedenheit mit Spaltungspotenzial, zweifelsohne. Aber Corona finde ich ein bisschen krasser. Aber dass du das so siehst, verstehe ich. Du bist
Ich meine
persönlich
nicht die
betroffen.
Wirkungskraft der Maßnahmen. Da sind wir uns einig. Komplett sogar. Das meine ich nicht. Ich meine, was das mit Menschen tut. Oder ich meine, dass das mit einer Bubble, so wie sie die bezeichnet ist. Also mittlerweile gibt es ja gar keine, für mich jetzt keine Bubbles mehr. Also mir ist das alles wurscht geworden. So länger ich darüber nachdenke, ich meine, da macht doch euren Scheiß alleine. Das interessiert mich mittlerweile gar nicht mehr. Aber die Tatsache ist, und das ist so wichtig, und da fand ich es so schön, dass das auch Kay gesagt hat, es macht etwas mit Menschen. Und dann kann man sich immer noch vorstellen, meine Güte, ja, Ukraine und so weiter, wir sind alle nicht da und so weiter. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, und das ist der Wesenskern von Cancel Culture, Meinungen, unliebsame Meinungen abzuschaffen. Und darum geht es. Und wenn man Meinungen, wenn man in der Lage ist, Meinungen abzuschaffen, dann wird man irgendwann in der Lage sein, auch Menschen abzuschaffen.
Gut, ja, das ist dann die langfristige Schlussfolgerung, die ich ja auch bei der aktuellen Regierung sehe. Früher oder später würden sie keine Wahl mehr gehabt haben, sollte sich nicht frühzeitig was ändern. Das sehe ich ganz ähnlich wie du. Also, es ist eine Katastrophe. Und bei unserer Szene, es ist nicht so lange her, ganz im Gegenteil, wir sind ja noch mittendrin, dass man sich nicht daran erinnern könnte. Ja, wir werden gleich Oliver Flash da haben, der wurde damals aus dem Mainstream entfernt. Wir kennen beide Boris T. Kaiser, auch aus dem Mainstream entfernt worden, eben aufgrund dieser Cancel Culture, hier mal das falsche Wort verwendet. Wir sehen das in der gesamten Starwelt, da sagt einer das falsche Wort, zack, ist er raus aus dem Geschäft. Und wir haben das immer kritisiert. Und in dem Moment, wo wir die Möglichkeit haben, das einmal selber zu tun, tun wir das auch. Ich erlebe das ja auch, wenn Konservative von uns zum Beispiel in Twitter-Spaces, wenn dann einer kommt und sagt, bei der Ukraine, das sehe ich anders, der wird ja aus 12 Rohren beschossen und so gut wie möglich niedergemacht, weil die Leute wirklich so eine Anti-Mainstream-Haltung haben. Ich verstehe das, wir reden ja auch über das, worüber der Mainstream nicht spricht, weil der Mainstream nicht drüber spricht. Das heißt aber nicht, dass man immer 100% das Gegenteil davon denken muss, auch wenn es in den meisten Fällen richtig wäre.
Ja, definitiv. Und das ist ein sehr guter Punkt, den du gesagt hast. Es muss unbedingt immer offenkundig bei vielen Leuten darum gehen, gegen das oder gegen die veröffentlichte Meinung gehen. Das stimmt oftmals tatsächlich inhaltlich. Aber es kann kein Ziel sein, das per se zu tun. Das kann ja nicht wahr sein. Also es könnte mal sein, dass ZDF einen guten Beitrag macht. Es könnte mal sein, dass die ARD was Ordentliches macht. Passiert übrigens. Es könnte passieren, ja, dass auch sogar, ja, ich glaube nicht, aber theoretisch, dass Jan Böhmermann, naja, gut, das ist sehr theoretisch, aber, oh, ja, ich nehme das zurück, wir schneiden diesen Podcast auf, das wird da rausgeschnitten. Nein, ja, du weißt aber, was ich meine. Diese Per-se-Haltung, die du angesprochen hast, würde ich gerne aufnehmen und das auch bejahen damit, weil es gibt nicht immer diesen Menschen. Guck mal, einer meiner Vorbilder im Journalismus ist Christopher Hitchens. Ein unfassbar toller Journalist, mittlerweile leider verstorben. Akte Kissinger kann ich nur empfehlen, ein unfassbar gutes Buch und viele Dinge mehr. Der Herr ist kein Hirte, ja, ich mache hier Werbung. Ein Atheist, ein toller, wirklich ein unglaublich toller Journalist. Aber wenn man sich anschaut, was denn sein Thema war, er kommt aus dem Atheismus im Wesentlichen, was sein Thema war, was das Thema Israel und Palästina angeht, da würde ich nicht mitgehen. Ja, trotzdem macht er oder hat eine tolle Arbeit gemacht. Man muss das doch trennen können. Das verstehe ich nicht, warum das für viele Leute das Schwierigste aller Zeiten ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also mein Vorbild in der Psychologie ist Hannibal Lecter. Und ich sehe das ganz ähnlich wie er. Es ist im Grunde ein Quid pro Quo. Also wir müssen doch den das ist ja auch das, was wir bei der Tätersuche verlangen. Ja? Wenn die Leute junge Männer schreiben, sind wir unzufrieden. Warum? Weil es nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist. Der kleinste gemeinsame Nenner ist Islamist. Und wir müssen halt auch auf der Gegenseite, in der Positivbewegung, wo wir alle im Großen und Ganzen in dieselbe politische Richtung schwimmen, müssen wir auch da den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und wir haben viele gemeinsame Nenner und sich dann dran zu spalten, dass ein paar Länder weiter, zwei Länder, mit denen wir nahe Null am Hut haben, miteinander Krieg führen und wir in einer Diskussion ausarten, wo du, wenn du Recht hast, keinen Einfluss drauf hast und wo du keinen Einfluss drauf hast, wenn du Unrecht hast, was also im Grunde sich zu diskutieren lohnt immer, aber wir ändern es nicht aus dieser Position heraus. Selbst wenn ich jetzt pro Ukraine wäre, würde ich immer noch AfD wählen, weil dann ist das ein Negativpunkt und immer noch 15 Pro-Punkte bei der AfD. Also es macht keinen Sinn, sich da absichtlich aufzuspalten, aber es klappt anscheinend auch in unserer Bubble ganz gut.
Ja, wobei, wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, dieses Bubble-Denken gefällt mir überhaupt nicht. Wie war das? Ich glaube, es war nicht Ulf Kirsten. Wer war das denn? Ich bin Icke Hessler, genau. Ich hatte ja mal gefragt, deswegen hat er seinen Spitznamen, Thomas Hessler, hat mal gefragt, ja, hier und dort, kannst du dich mit Madonna vergleichen? Also nicht die Sängerin, sondern der Spieler. Und da meinte er, nee, ich bin Icke. Ja, also, und das ist dann mal so. Und dieses Bubble-Denken geht mir wirklich, so älter ich werde, jeden Tag komplett auf die Nerven. Die sollen mal ein bisschen ruhiger bleiben und ein bisschen tiefer gehen.
Ja, so ein bisschen auf die Bubble gehen wir beim Schlussthema noch ein. Ich würde gerne noch über Sport auf gefrorenem Wasser sprechen.
Ja, du hast einen neuen Drink mit Eiswürfeln. Nee, Quatsch, das war's gar nicht. Nee, es geht um Eishockey natürlich, ja, selbstverständlich. Ich bin ja im Thema.
Den Drink habe ich auch, nur leider habe ich keine Eiswürfel, obwohl wir hier echt eine schwüle Hitze haben. Hat den ganzen Tag geregnet, also teilweise echt tropischer Waldregen. Da kamen Liter runter. Der Pool draußen, wovon ich dir eben ein Bild geschickt habe, der ist übergelaufen. So doll hat es geregnet. Und dazu kommt halt so eine Hitze und so eine Bodenhitze. Das ist hier momentan so ein bisschen tropisch. Wahrscheinlich blähen meine Haare deshalb auch in alle Richtungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Eishockey gespielt. Und für deutsche Verhältnisse haben wir sehr erfolgreich Eishockey gespielt. Und das nehmen natürlich wir Konservativen, und ich tue das auch als anders, sich diese Mannschaft mal anzugucken. Und Schlomo postete ein Bild, Eishockey-Finale. Und darunter hatte ich dann getwittert, die letzte weiße Nationalmannschaft. Und es ist tatsächlich so, vom Trainerstab alle. Das ganze Bild nur weiße. Wir haben nur weiße auf dem Eis. Wir sind quasi die Eisbären der Nationalrepublik Deutschland, was den Profisport angeht. Und diese Mannschaft, du guckst in die Umkleidekabine, sie ist schwarz-rot-gold. Sie ist nicht in bunten Farben. Es gab keine Diskussion über Pride-Flaggen und mit einer Pyramide drauf und was sie da noch alles drauf haben wollen. Nein, beim Eishockey, er ist noch nicht groß genug, er wird nicht instrumentalisiert. Es ging um den Sport. Und wir haben ein unglaubliches WM-Halbfinale hingelegt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es im Nachhinein, habe ich es mir angesehen, als ich den Gewinner schon kannte und selbst die letzten Schlussminuten gesehen habe im Timeover. Und ich muss sagen, großartige Leistung auf dem Eis, großartige Mannschaft, aber der Spirit war halt auch da. Der Spirit war auf dem Sport, die Mannschaft wusste, für welche Nation sie steht. Du hast die Nation in der Mannschaft erkannt. Für mich ein Erfolgsmodell, für mich ein Vorbild für andere Sportarten. Fußball will ich das nicht zumuten, der ist ein bisschen zu degeneriert. Aber auch der Handball ist noch relativ weiß. Können wir diese Art Spirit, diese Mentalität, Rudi Völler hat das ja auch schon mal vorgeschlagen, Kapitänsbindendiskussionen und so. Wir müssen zurück zu Schwarz-Rot-Gold. Siehst du das im Fußball kommen, nach so einer Erfolgsstory im Eishockey?
Nein.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Nee, ich würde doch dem Thema noch was sagen. Nein, das ist völlig klar, weil Fußball Deutschland oder nicht nur Fußball Deutschland, das schon im Halbwesentlichen, aber vor allem die Funktionäre wirklich kernverdorft sind und wirklich gaskrank unterwegs sind. Das ist mal das Erste. Aber darum geht es ja wirklich nicht. Also mir ist doch völlig wurscht, ob jemand weiß ist, deswegen habe ich ein bisschen gestört. Es ist eine weiße, also ob das irgendwie was Besseres oder Schlechteres sei, weiß ich nicht. Ich würde sagen, also Hautfarbe matters eben nicht. Das war sehr gut, das ist Deutsch, Englisch. Aber das ist etwas, was jetzt für mich jetzt kein Maßstab ist. Jedoch verstehe ich und kann auch nachvollziehen, warum du das sagst, beziehungsweise warum es dieses Gedöns nicht gab mit irgendwelchen Regenbogen, beziehungsweise es war ja falsch, es war die One Love Binde. Ne? Also es war nicht Regenbogen, es war die One Love Binde. Ja, One Love, wer ist jetzt schon gegen Love?
Aber
also, nein, also.
Ist das Herz nicht auch mit so Regenbogen bestimmt?
Ja, das waren merkwürdige Farben. Ich glaube, alles war drin, was irgendwie merkwürdig war.
Ich erinnere mich nämlich ganz genau, es sah so ein bisschen aus wie so ein eingerollter Sauerbraten um dem Arm von, wer war es, Nancy Faeser?
Ja, sie ist Nancy ja auch Faeser. Eine Art von
Sauerbraten. Genau, also wirklich, auf jeden Fall hier Oberarm. Das sieht wirklich aus, so, wenn du die Fleischreste irgendwie nochmal irgendwo reindrückst, damit es dann hält.
Ja, aber so sah es aus. Ich frage, ob das in Deutschland, im Deutschlandfußball, im Fußball Deutschland, meine Güte, ob das möglich sei, ganz klar nein. Weil das einfach nicht gewollt ist von den Funktionären. Das ist wie bei jeder üblichen, mittlerweile etablierten Partei. Ich schwenke das aber nur ganz kurz. In der SPD zum Beispiel. Ich habe vorhin einen netten Tweet gesehen von einem SPD-Typen, der meinte, also wenn man das Wahlprogramm anschaut oder beziehungsweise das, was die SPD gemacht hat, ich paraphrasiere lediglich, dann kann man sich vorstellen, Erdogan hat ja gewonnen in Deutschland, dass mit dem Doppelpass es irgendwie nicht so die beste Idee aller Zeiten war. Er hat es ein bisschen charmanter formuliert, als SPD-Mitglied, jung und naiv, aber trotzdem die Wahrheit, ein Shitstorm ist schon in der Richtung. Was ich damit sagen möchte, es gibt immer einen Unterschied zwischen Partei und also Parteilinie, also Helmut Schmidt hat mal gesagt, es gibt die Delegiertenpartei und die Mitgliederpartei und so ist es auch im Fußball. Es gibt die Delegierten Fußballer-Granten Und dann gibt es die Mitglieder. Die Mitglieder sind genauso normal oder unnormal wie jeder Mensch. Also es gibt mal so einen Vollidioten, da gibt es mal einen ganz tollen, da gibt es ein Mittelmaß. Aber wie diese Leute dann nach oben kommen, so wird das Mittelmaß zum Geschäftsmodell und das Untermaß zu demjenigen, der dann auch den Vorstand bekommt. Also von daher wundere ich mich überhaupt nicht, im Fußball mehr, gar nicht mehr. Ja, die kleben halt das Ding mit Regenbogenfahnen, bis sogar der Doktor kommt und auch Regenbogenfahnen kotzt. Das mag wohl so sein. Das ist offenkundig dann das, was wir uns in Deutschland verdient haben.
Okay, den einen Kritikpunkt muss ich annehmen. Das mit der Hautfarbe habe ich wirklich miserabel formuliert. Jeder weiß es. Oh, das ist immer so ein Rettungsschirm. Meine Frau ist schwarz. Ich bin diverser als ihr. Ich darf das. Nein, das war nur eins der offenkundigen Merkmale, die ich so auf den ersten Blick erkannt habe, zusätzlich zu den Schwarz-Rot-Golden jetzt nicht, obwohl sich abzeichnet. Es gibt halt Sportarten, da sind Schwarze besser als wir. Basketball natürlich, irgendwie alles, was mit Sprinten zu tun hat. Deshalb ja auch im Fußball wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, die jetzt mal abgesehen von Messi und Ronaldo die letzten Jahre, waren so in der Top-Liga immer Schwarze mit drin. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen weißen Sprinter gehabt haben. Wohingegen es auch Sportarten gibt, in denen offensichtlich eher Weiße brillieren. Das ist tatsächlich Eishockey, auch in den USA, sowie Schwimmwettbewerbe. Ich will nicht sagen, woran es liegt. Ich formuliere nur eine Beobachtung, die ich jetzt über eine gewisse Zeit mache. Und es gibt Sportarten, die sind hautfarben besetzt.
Ja.
Ende der Geschichte. So. Immer Kontrapart darstellen habe ich gehabt. Dann Diversity Wins ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Wir hatten ja diesen wunderbaren Flieger zur WM in Katar, wo wir dann die gastgebende Nation zu belehren gedachten. Und zwar mit dem wunderbaren Slogan Diversity Wins. Und Diversity hat nicht gewonnen, weil ja auch Argentinien ziemlich argentinisch aussah. Also ich glaube, die hatten keine Vollschwarzen da. Ich habe mich jetzt nicht genau mit der Mannschaft auseinandergesetzt. Was ich aber sagen kann, ist, bei der WM hat Diversity nicht gewonnen. Und jetzt beim Eishockey auch nicht, sowieso nicht, weil das halt irgendwie ein ziemlich weißer Sport ist. Und Diversity wins oder Diversity ist einfach nicht mehr auf dem Vormarsch. Wie gesagt, wir sehen es an Ariel, es wird zurückgedrängt. Für mich eine positive Nachricht, wobei wir natürlich Diversität aus dem deutschen Fußball, ja, die werden wir rausbekommen, weil irgendwann nur noch Schwarze spielen. Die laufen einfach schneller als wir, das ist ein Riesenvorteil, Ende der Geschichte.
Also mein Punkt hierzu, ja, außer also im Tor. Mein Punkt hierzu ist, es gibt einen wunderbaren Porno, der heißt Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Und ich denke, da ist alles gesagt.
Ja, Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Gut. Es gibt witzige Pornonamen, müssen wir uns einfach mal drüber unterhalten. Nee, das kann ich hier nicht sagen, denn ist der ab 18. Gut, kommen wir zu Europas wichtigster Mann. Als Boomer im Geiste dachte ich lange Zeit, Monte sei ein Schokopudding, welcher in meiner Jugend ziemlich regelmäßig von Mitschülern, deren Eltern es sich haben leisten können, verspeist wurde. In den letzten Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, Stunden und Minuten habe ich allerdings sehr häufig intensive Gespräche über Monte vernommen, welche mich an meiner cremigen Schokopudding-Theorie haben zweifeln lassen. Da es abgesehen von mir ohnehin jeder weiß, gebe ich es ohne weitere Verzögerung bekannt. Sprechen von Montana Black, dessen Kürzel Monte ist. Nun ist es mir ein Rätsel, warum junge Menschen anderen Menschen beim Spielen, Game, Zocken, Daddeln oder wie auch immer man es nennen will, in zuschauender Funktion beiwohnen. Offensichtlich reicht es, um reich zu werden, wie Deutscher es war unter Hitlerzeit. Da ich nicht mehr in Deutschland lebe, ist das für mich wie Arabisch. Ich muss es nicht verstehen. Was ist Monte für ein Mensch? Wie tickt er politisch? Warum ist sein Künstlername der eines ehemaligen erstguter Junge-Rappers nur umgedreht? Nichts davon weiß ich. Was weiß ich, was ich sonst noch nicht von ihm nicht weiß? Was weiß ich, warum heißt er nicht Weiß, sondern Black? Dabei ist er nicht Black, sondern Weiß. Was ich weiter in weiser Weitsicht weiß, er ist Europas wichtigster Mann. Warum? Nun, er hat erstens eine offensichtlich woke Wahl kritisiert. Aber was noch besser ist, er hat einen der kritischen Kritiker seiner Kritik kritisiert. Schmeckt erstmal nach Daily Soap und ist ziemlich normal für diese Internet-Streamer-Bubble. Im Grunde nichts, das auch nur eine Erwähnung in diesem erlesenen Podcast finden würde. Wäre dann nicht der eine von mir so häufig belächelte Kritiker der Kritik. Denn Monte traf dekadent mit seiner Kritik an der Kritik an der Kritik. Immer wenn es dekadent trifft, bin ich erfreut. Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also Glückwunsch an den Pudding, du bist es diese Woche und damit weiter im Text. Ja, Monte ist es geworden. Sind wir im dritten und letzten Teil dieser Episode, der wunderbaren Episode 7. Und wir haben viele News mitgebracht, aber zuerst beschäftigen wir uns mit einem persönlichen Bekannten von dir, einem Erfolgsautor und wie ich finde, unglaublich humoresken politischen Kommentatoren. Kann man ihn schon politischen Kommentatoren nennen? Oder ist er einfach nur ein schon. Autor, der politisch gebildet ist? Ich würde ihn auch als politischen Kommentatoren bezeichnen, ja. Henrik M. Broder, erzähl mal.
Ja, ist ja unfassbar. Also ich meine, dass Twitter kernverblödet ist und wird, ist ja schon recht bekannt. Oder das liegt im Wesentlichen an den Nutzern. Aber dass es so blöde läuft, hätte ich mir nicht erahnen können. Also, er war bei Welt und hat was erzählt über, ich glaube, die letzte Generation und so weiter. Und dann hat er einen Nebensatz gesagt, der, also, wo jeder normal denkender Mensch genau weiß, das ist nicht ernst, das ist Satire, das ist völlig klar. Er meinte, was meint er denn? Weißt du es noch?
Er sagte, Holocaust sagt er nicht, das genaue Wort war, im Dritten Reich war auch nicht alles schlecht, nicht wahr? Ja.
Er meint noch etwas später, hier und dort, das mit den Arbeitslosen, dass das irgendwie so weiter, also gewissermaßen völlig klar, dass das ja Satire war. Was ist dann passiert? Irgendein Irrer auf Twitter hat das dann zusammengestellt und das hat nur diese 12 Sekunden ins Netz gestellt und seitdem ist offenkundig Henrik Broder, dessen Eltern im Holocaust gelitten hatten, seine Schwester verstarb, wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch dann wurscht, aber auf jeden Fall ist das so, dass Henrik Broder offenkundig den Holocaust verleugnet oder zumindest ihn verharmlost. Das ist etwas, wo ich mir denke, also, wenn man sich den Menschen anschaut, Henrik Broder, wenn man seine Geschichte kennt, okay, wenn man sie auch nicht kennt, auch egal, wenn man vielleicht sogar seine Safari kennt mit Hamid Abdel Samad, für den Bayerischen Rundfunk produziert. Und wenn man da einfach nur mal eine Episode anschaut, dann weiß man genau, hey, das ist ein Mensch, der hat halt einen sehr, sehr starken, krassen Humor. Ja, der geht über Grenzen, der Humor, aber es ist halt einfach Humor und nichts anderes. Und dann kommen irgendwelche Tugendwächter auf der linken Seite der Medaille und meinen, hey, das ist ja ganz schön schlimm, was er gerade gesagt hat. Also eine Peinlichkeit nicht zu überbieten, eine Traurigkeit, was dann auch mit Debattenkultur angeht. Also ich kann nur einfach sagen, nee, einfach nur nein. Also das ist echt viel zu billig, viel zu dumm und auch viel zu scheiße.
Genau das ist wieder das, was ich daran liebe, weil es so offenkundig Fehlinformationen ist, weil es so offenkundig schlecht gemacht ist, weil es so offenkundig ist, wie dass Frauen keinen Penis haben. Diese Offenkundigkeit oder diese offenkundigen Aufregungen über Dinge, die so gar nicht existieren, die spielen uns wunderbar in die Karten. Die paar Leute, die jetzt darauf steil gehen, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Die haben fertig. Aber jeder Mensch, der 6 Gramm Hirnmasse im Kopf hat, der wird begreifen, dass Henrik M. Broder, würde ich gerade sagen, sehr, sehr ghettoisiert, zu viel mit Flair beschäftigt die letzten Tage, ja. Henrik M. Broder oder Henrik M. Bro, ist ja egal. So, Henrik M. Broder, ja, kannst du ihm den Spitznamen mal vorschlagen, vielleicht geht er darauf ein. So, ich will jetzt zum Punkt kommen. Dass Henrik M. Broder einen sehr düsteren Humor hat, ist jedem, der sich mit ihm mal beschäftigt hat, bekannt. Ich glaube, es war bei der Bibliothek des Konservatismus, wo er sagte, Genozid ist keine Einbahnstraße, ihr habt es damals nicht zu Ende gebracht und jetzt müsst ihr unter mir leiden. Also das ist ja auch nicht so sinnbildlich, ne? Kein Zitat, aber er hat auch schon starke Worte benutzt, wahrscheinlich viel stärkere Wörter als ich, denn er ist besser mit Worten, als ich das bin. Und wer damit nicht klarkommt, der versteht das, was du eben gesagt hast, den jüdischen Humor nicht. Und das ist auch etwas, das den Deutschen so maßgeblich abhanden gekommen ist. Die Amerikaner profitieren seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vom jüdischen Humor. Nur ein paar Namen zu nennen, Ben Stiller, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, die Liste ist unendlich erweiterbar. Der amerikanische Humor hat 30, 40 Jahre von der jüdischen Kultur gelebt. Und warum? Weil der Jude eben im Humor nicht so einen Stock im Arsch hat wie der christliche Deutsche. Und ich liebe diesen Humor. Auf der anderen Seite ist es ja auch, da hat sich einer hingesetzt, der hat den ganzen Film gesehen, hatte zwei Ausschnitte gemacht. Er wollte also dass die Menschen es falsch verstehen. Das war sein Wunsch, das war seine Absicht dahinter. Und selbst ich, der den ganzen Ausschnitt bis dato noch nicht gesehen hat, weiß, dass das inhaltlich einfach falsch verstanden sein muss. Es gibt in der heutigen Welt keinen, der sowas ernst gemeint kommunizieren würde, wenn wir ihn als Intellektuellen bezeichnen, was wir bei Henrik M. Broder gerne und gut gemeint sagen können. Daher ist eine Farce, ist wieder so ein Gag. Und ich möchte nochmal anmerken, es betrifft ja auch nur Links-Twitter. Insgesamt finde ich, hat Twitter im letzten Jahr, also seit Elon Musk übernommen hat, eine deutlich positive Wandlung genommen. Daher, naja, Idioten bleiben Idioten, Idioten sind Idioten, wenn wir nichts daran ändern.
Ja, das Problem ist halt auch, dass die Leute keinen Humor mehr haben. Wir hatten es ja vorhin im Interview mit Kay Ray. Die Ernsthaftigkeit ist offenkundig Programm. Humor darf nicht mehr sein, außer es kommt von der Heute-Show und man hat einen Schenkelklopfer mit irgendwelchen Namensverwechslungen, die unfassbar lustig sind. Ich glaube, ich lache heute noch. Bernd oder Björn, ich weiß es gar nicht. Also es ist unfassbar lustig auf jeden Fall. Diese Leute haben nur so lange Humor, bis sie dann ihre eigenen selbstgesteckten, viel zu kleinen Grenzen, eingesperrt übrigens sind diese Leute in einer viel zu kleinen Seele, ja, dass sie dann über ihre Grenzen, die sie gar nicht, die selbst gesteckt haben, zu gehen, vermagen und vermöchten und dann nichts anderes tun, als dann zu canceln, zu schreien, zu pöbeln. Sie können ja nichts anderes mehr. Und wenn ich mir anschaue, das ist ja etwas, was ich auch gerne nochmal hier vortragen möchte, der WDR-Journalist Lorenz Beckhardt hat immerhin gelöscht den Tweet, aber den gibt es noch im Screenshot. Wie heißt das dann? Das Internet vergisst nichts, aber es ist ja für uns alle Neuland. Er sagte, Broder hat das Recht, über den NS-Witze zu reißen, verwirklicht. Als er begann, die Andersdenkenden nicht nur mit seiner Familie wie Dreck zu behandeln. Den kleinen Kapo zu verteidigen, ist arische Genugtuung, nehme ich an.
Ja.
Also, diesen Tweet möchte ich gerne nochmal aufspießen. Mal ganz einfach. Kapo ist nichts anderes im Nationalsozialismus gewesen als ein Hörer, der entsprechende Dinge geleistet hat. Daher kommt das Wort. Der kleine Kapo ist offenkundig Henrik Broder, ein Überlebender, Gott sei Dank, des Holocaust. Also wie tief kann der WDR, wie tief kann Lorenz Beckhardt noch sinken? Also das, ich weiß gar nicht, es geht in Richtung Erdkern, keine Ahnung. Also das Niveau musst du mir mal erklären.
Naja gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen durchaus begabte Limbo-Tänzer sind, wenn die Stange Niveau heißt, ist allgemein bekannt. Ich würde gerne sagen, nun sind wir ganz unten, aber das glaube ich noch nicht wirklich. Aber man ist schon auf einem rasanten Weg nach unten. Wir haben ja unglaubliche Dinge gehabt. Ich erinnere an die Tweet, Ratten zurück in ihre Löcher prügeln. Was haben wir alles gehört? Aber es ist halt auch irgendwo schon eine Verzweiflungstat, wenn du versuchst, einen jüdischen Bürger, gerade mit dieser Hintergrundgeschichte, mit der familiären Hintergrundgeschichte, in die nationalsozialistische Ecke schieben zu wollen. Also wie willst du das einem denkenden Menschen verkaufen? Also in dem Moment, wo sich einer mit Broder auseinandersetzt, und das ist ja das Schöne an Twitter, die ganzen Menschen, also die eine Blase verbreitet hier diesen 12-Sekunden-Ausschnitt, unsere Blase hält kräftig gegen, und die Leute, die diesen 12-Sekunden-Ausschnitt gesehen haben und relativ neutral sind, sehen jetzt halt auch die Tatsachen, den tatsächlichen Broder, und werden sich zweifelsohne wieder gegen diese Idiotie entscheiden. Und wie gesagt, die paar Leute, die darauf eingehen, die sind ohnehin verloren. Da kannst du nichts machen, da wirst du nichts mehr dran drehen. Das ist vorbei, die sind Geschichte.
Ja, ich hoffe auch, dass die auch Geschichte bleiben und gewissermaßen zurückkehren in das, was heißt. Geschichte heißt ja auch ein Buch. Und Buch heißt ja auch, dass man ein Buch mal zurückklappt und in das Regal legt. Da sind die Leute gut aufgehoben. Im Billigregal.
Ja, stimmt. Sobald wir Bücher jetzt ändern und die alten Ausgaben eventuell verbrennen müssen, weil sie nicht gegendert sind oder der Negerkönig drin vorkommt. Wir wissen ja, wie der WDR tickt. Man hat das Gefühl, je härter die Nazi-Maßnahmen sind, die sie durchziehen, umso, umso absurder versuchen sie, Nazis in der Gesellschaft zu finden. Und wenn sie das, und wenn sie den Nazi im Holocaust-Überlebenden finden, hatten wir ja auch zu Corona-Zeiten, hatten wir eine ganz bekannte Holocaust-Überlebende, die gesagt hat, also wir sind hier in einem Land, wo es wahrscheinlich ist, dass man mich bald wieder zu Hause abholt. Wir sind, es ist einfach krank, aber auch witzig, wenn man es ein bisschen von außen betrachtet, weil es diesmal nicht in der Form erfolgreich sein wird, wie es beim letzten Mal war, das haben wir schon gesehen. Das freut mich übrigens sehr.
Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle sind wir fertig. Ja. Möchtest du oder soll ich?
Ja. Ich möchte, dass du das machst, weil du machst es irgendwie besser als ich. Du hast Übung.
Das stimmt. Nein, wobei wir müssen ja natürlich unsere Frage noch beantworten. Wissen, ganz wichtig, was hast du denn von dieser Folge gelernt? Ist etwas kompliziert, aber
du schaffst. Darf ich zuerst fragen?
Ja, bitte.
Was hast du denn aus dieser Folge
gelernt? Also ich habe gelernt, dass Rastas tatsächlich nicht eine entsprechende Kultur ist aus Jamaika, wo ich mir das dachte, sondern tatsächlich, dass das irgendwo anders herkommt und sogar auch schon die Wikinger hatten. Das habe ich gelernt. Ich habe mir es auch tatsächlich gemerkt. Cool, oder?
Nein, weil ich jetzt doppelt dumm dastehe. Ich habe tatsächlich vieles mitgenommen aus dieser Folge von Kay Ray. Ich habe zum Beispiel gelernt, nein, das nehme ich. Ich habe gelernt, dass Kay Ray ein unfassbar witziger, engagierter Mensch ist, der auch ja, sehr mutig mit der Situation umgeht, wie ich finde. Und ich habe gelernt, dass Kay Ray auch so als Person, wenn ich ihn auch nicht habe persönlich sprechen dürfen, ein super Typ ist einfach. Und das ist für mich eine der tollsten Erkenntnisse, die man machen kann, wenn man positiv von einem Menschen überrascht wird. Ich hatte kein Negativbild von ihm, habe aber auch nicht gedacht, dass der so dermaßen witzig ist, dass er mir so dermaßen gefallen würde. Und ich ende ja immer mit was Positivem. Ich bin ja hier der Glas ist halt
voll. Finde ich auch sehr gut und da kann ich nur zustimmen. Kay ist ein unfassbar interessanter, netter und vor allen Dingen extrem lustiger Mann einfach. Das ist unglaublich, ey. Also, wir haben mal vorgestern telefoniert. Irgendwie, ich habe nur gelacht, ey. Ich habe aufgelegt und konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr atmen. Also, ich musste echt irgendwo hingehen, in ein Sauerstoffzelt, keine Ahnung. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Teil 2 des Interviews gibt es übrigens dann auch die Woche drauf. Man kann sich darauf freuen. Jetzt würde ich sagen, bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt bei den Extremisten des Irrsinns. Wollte ich gerade sagen.
Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir haben den Namen ja schon einmal geändert.
Ja.
Und damit sind wir dann raus.
Extremisten des Irrsinns. Ja.
Super.